Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext für den ersten Weihnachtstag lese ich Galater 4, 4 bis 7. Ein Text aus dem Galaterbrief von Paulus geschrieben, wo er nochmal ganz pointiert deutlich macht, worum geht es im Glauben an Jesus, gerade auch gegenüber Irrlehrern in der Gemeinde, die also versuchten, wieder den Christen zu sagen, sie müssten sich an jüdische Gesetze halten, was ja nichts Schlimmes ist, aber es sollte eben keine Regel für alle sein. Und da betont Paulus nochmal ganz deutlich, was bedeutet die Freiheit des Glaubens an Jesus Christus. Und so Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Amen. Liebe Gemeinde, am ersten Weihnachtstag habt ihr gestern Geschenke ausgepackt? Ich vermute, die meisten sagen ja. Ich sehe vorsichtiges Nicken. Ist ja auch was Schönes, wenn man etwas geschenkt bekommt und gerade zu Weihnachten sich eine Freude macht. Nun könnte man fragen, warum schenken wir uns eigentlich etwas zu Weihnachten? Ja, Weihnachten, wir haben es gerade schon gesagt, ist ein Geburtstag von Jesus. Und zum Geburtstag gehören ja auch Geschenke. Nun sagt einer, ja, aber normalerweise bekommt doch der Geburtstag hat, die Geschenke und nicht andere Leute. Eigentlich müssten wir doch Jesus beschenken. Ist auch richtig. Aber der Geburtstag von Jesus ist eben ein ganz besonderer Geburtstag. Ein Geburtstag, wo das Geburtstagskind so freigebig ist, dass es uns, die wir mitfeiern, noch etwas schenkt. Und das feiern wir zu Weihnachten. Weil Jesus selbst das größte Geschenk ist, das es gibt. Noch viel kostbarer und wertvoller als die größten und besten Weihnachtsgeschenke, die wir vielleicht gestern ausgepackt haben. Und die Geschenke, die wir uns machen, sind dann sozusagen ein Zeichen für dieses große Geschenk von Jesus. Also wenn ihr nochmal überlegt, welches Geschenk hat mir vielleicht besondere Freude gemacht, als ich es ausgepackt habe, dann denkt dran, das ist ein Zeichen für Jesus, der das große, größte Geschenk ist. Und das, was Paulus uns heute schreibt im Galaterbrief, kann uns nochmal deutlich machen, was das heißt, dass Jesus wirklich das größte Geschenk ist. Was das für uns ganz konkret bedeutet. Wir sehen hier, dass Jesus uns frei spricht. Wir haben sozusagen einen Freispruch erster Klasse. Nun fragt einer, ja, was soll das? Ich habe mir doch nicht zu Schulden kommen lassen. Warum ein Freispruch, eine Erlösung sozusagen, wie es hier heißt? Gemeint ist nicht ein Freispruch vor dem Landgericht oder Amtsgericht in Siegen. Ich meine den Freispruch im Gericht Gottes. Das Gesetz, das Paulus hier erwähnt, das weist uns ja darauf hin, und das steht im Alten Testament ja immer wieder, hältst du das Gesetz, wirst du bei Gott angenommen, hältst du das Gesetz nicht, dann wirst du verurteilt. Gott wird richten. Und wir sehen ja auch im Alten Testament immer wieder, dass Gott sein Volk gerichtet hat, weil es sich eben nicht nach den Geboten Gottes, nach dem Gesetz gerichtet hat. Und hier aber heißt es, dass wir erlöst sind, also freigesprochen im Gericht Gottes. Ja, aber da muss man ja erstmal schuldig sein, wenn man freigesprochen wird. Gott wird jeden von uns einmal fragen, hast du nach meinem Willen gelebt? Mancher sagt, ja, okay, wir haben ja alle Fehler, aber so im Großen und Ganzen, ich habe mich doch wenigstens bemüht, immer das Richtige zu tun. Und dann fragt Gott vielleicht zurück, ja, und dann gehen wir mal die Gebote durch. Wie sieht das denn aus in deinem Leben? Wie war das denn? Zum Beispiel das erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben außer mir. Das heißt ja nicht nur, dass man jetzt nicht an irgendwelche anderen Religionen glauben soll, sondern dass Gott die Nummer eins, das Wichtigste ist im Leben. Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott, hat Luther geschrieben. Also war mir immer in meinem Leben Gott das Allerwichtigste? Wichtiger als das Geld, als das Haus, die Wohnung, der Beruf, die Familie, der Garten, das Auto, was auch immer, die guten Noten? Oder wie ist das mit dem Gebot, du sollst nicht lügen? Haben wir immer die Wahrheit gesagt? Immer? Also ich kann nur sagen, wenn ich die Gebote durchgehe, ich merke, ich habe versagt. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin schuldig. Schuldig im Gericht Gottes. Vielleicht sind wir auch gerade in den letzten Tagen schuldig geworden. Weihnachten ist ja auch so ein besonderes Fest. Da lebt man lange darauf zu. Die Adventszeit, die war zwar dieses Jahr etwas kürzer, aber trotzdem. Vielleicht gerade, weil es dann so kurz ist und dann gibt es Stress und die Erwartungen steigen bis ins Unermessliche. Wenn wir dann zusammen sind am Heiligabend, dann haben wir alles friedlich und schön und dann ist der Stress so groß, dass es gerade dann oft zum Knall kommt. Vielleicht sind wir unfreundlich gewesen zu einem anderen, haben andere enttäuscht oder vielleicht auch vergessen, jemandem zu Weihnachten zu gratulieren, der einsam ist. Eigentlich wollten wir es ja. Wir merken, wir sind schuldig. Auch wenn es vielleicht nur kleine Dinge sind. Aber im Jakobusbrief, da lesen wir im zweiten Kapitel, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das ist ja vor menschlichen Gerichten auch so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Paragraphen das bürgerliche Gesetzbuch hat, aber das sind ziemlich viele. Und da würde ja auch kein Richter sagen, wenn der Angeklagte sagt, hier, ich habe so viele Gesetze nie gebrochen, nur dieses eine, da wollen Sie mich für dieses eine hier verknacken, sagt der Richter, tut mir leid, wir reden über dieses eine Gesetz, was Sie gebrochen haben. Und so sind wir schuldig, weil wir alle Gottes Gebote missachtet haben. Und das meint Paulus hier, wenn er hier schreibt, dass wir unter dem Gesetz sind. Unter dem Gesetz sein, das heißt Menschen, die das Gesetz Gottes übertreten haben, die schuldig sind, die keinen Freispruch verdient haben. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot. Es ist nicht leicht, sich das einzugestehen, jedenfalls persönlich. Ich vermute, viele von uns haben das auch schon oft gehört und sagen, ja, das glaube ich alles, das stimmt ja alles, es steht ja alles in der Bibel, aber ist uns das auch wirklich bewusst? Mancher sagt heute, ach, Gericht Gottes gibt es ja gar nicht. Kann ich nur sagen, warten wir es ab. Andere sagen, ja, wir sind ja alle kleine Sünder, haben ja alle Fehler. Ja, ist richtig, aber dass wir nur kleine Sünder sind, stimmt nicht. Als Menschen sind wir alle Menschen, die das Gericht Gottes verdient haben. Aber nun schauen wir genau hin in unseren Text. Da steht, dass Paulus sagt hier, die Menschen, die unter dem Gesetz waren, also Vergangenheit. Paulus möchte also nicht jetzt Angst machen, so nach dem Motto, pass schon auf, du wirst schon sehen, was im Gericht auf dich zukommt. Nein, er möchte uns zeigen, was das bedeutet, wie großartig das ist, dass Jesus uns frei gemacht hat im Gericht Gottes. Diesen Freispruch erwirkt hat. Erlöst sind, so wie er es ausdrückt. Und wie macht er das? Wir lesen hier im ersten Vers, von dem Sohn einer Frau, der unter das Gesetz getan war. Klar, der Sohn einer Frau, die Frau ist Maria und der Sohn ist Jesus. Dass hier die Mutter von Jesus ausdrücklich erwähnt wird, das macht diesen Text zu einem weihnachtlichen Text. Und das hat vermutlich die Leute, die das mal ausgesucht haben, die vorgeschlagenen Predigtexte dazu veranlasst zu sagen, das hier kommt zu Weihnachten. Deutlich wird dabei auch, dass Jesus sowohl Gott als auch Mensch war. Weil hier betont wird, Gott sandte seinen Sohn, also er ist Gott, und von einer Frau geboren, also er ist Mensch. Insofern ist das Wunder von Weihnachten, dass wir das feiern. Jesus ist ganz Gottes Sohn und ganz Mensch. Wer das nicht glaubt, braucht nicht Weihnachten zu feiern. Insofern, wenn jemand sagt, Jungfrauengeburt kann gar nicht sein, dann frage ich zurück, warum feierst du Weihnachten, wenn Jesus gar nicht Gottes Sohn ist? Und nun steht da, dass er, also Jesus, unter das Gesetz getan war. Das heißt, er hat sozusagen den Schuldspruch des Gesetzes selbst auf sich genommen. Obwohl er nun der Einzige ist, der sich wirklich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der wirklich immer im Einklang war mit dem Willen Gottes, immer getan hat, was Gott will. Und das ist eigentlich unerhört. Ich stelle mir nur mal so ein kleines Beispiel vor. In Seelbach gibt es eine schöne Grillhütte und da hat einer randaliert, alles zerstört. Und dann sagt der Bürgermeister, den kennen wir ja aus Seelbach, war ja da in der Schule, die Rechnung geht auf meine Kappe. Also nicht für die Stadt Siegen, ganz persönlich, auf meine Kappe, weil ich Seelbach so mag. Ich vermute mal, obwohl er Seelbach so mag, das glaube ich ihm auch, würde er das nicht tun. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Jesus hat nicht nur eine zerstörte Grillhütte auf seine Kappe genommen, er hat den Tod auf seine Kappe genommen. Den Tod für alle unsere Schuld. Für ihre, für deine, für meine. Und die, die zu Jesus gehören, die können darum fest darauf vertrauen, ich bin frei. Ich bin frei im Gericht. Ich brauche keine Angst zu haben, einmal wenn ich vor Gott stehe. Nicht, weil ich besser bin als andere, aber weil Jesus für mich eintritt. Und das, was Jesus getan hat am Kreuz, das nahm seinen Anfang in der Krippe. Und darum gehört das auch zu Weihnachten. Diese Freude darüber, was Jesus getan hat am Kreuz. Jesus ist mehr als ein kleines Kind in der Krippe. Nicht nur klein und süß, nein, er ist auch der Mann am Kreuz. Und so können wir uns gerade an Weihnachten über diese Erlösung freuen, diesen Freispruch, der für alle gilt, die zu ihm gehören. Und das sagt er Ihnen und dir ganz persönlich zu, heute Morgen. Ich bin in diese Welt gekommen, als ein kleines Kind, um für dich zu sterben, für deine Schuld. Das darfst du glauben. Das darfst du neu annehmen. Und wer das glaubt, der hat auch eine ganz besondere Beziehung zu ihm, zu Gott. Der ist ein Kind Gottes. Kinder haben ja zu Weihnachten eine ganz besondere Bedeutung. Bei vielen kommen an Weihnachten Erinnerungen. Wie war das damals als Kind, wo die Mutter vielleicht noch lebte, der Plätzchenduft, die Geschenke damals oder die Oma. Mancher freut sich an sprichwörtlichen Kinderaugen oder Enkelaugen, die strahlen im Licht der Kerzen am Weihnachtsbaum. Aber das ist letztlich nicht das Entscheidende, so schön das ist. Geistlich gesehen ist Weihnachten ja auch ein Fest, wo es um ein Kind bzw. Kinder geht. Zuerst natürlich das Kind in der Krippe, aber eben auch dieses, dass wir im Glauben an Jesus Kinder Gottes sind. Wenn wir an dieses Kind, wenn wir an Jesus glauben. Ein Kind Gottes zu sein, das kann gerade dann etwas sehr Wertvolles und Kostbares sein, wenn wir Probleme vielleicht mit den leiblichen Eltern haben. Es ist schön, wenn sie oder du sagst, ich habe oder hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Wunderbar. Aber es gibt auch Menschen, wo da viele schmerzliche Erfahrungen sind. Zum Beispiel beim Vater. Manchmal war die Beziehung vom Vater auch nicht gut. Mancher fühlt sich von seinem Vater nicht richtig verstanden. Manche Väter haben sich nicht viel Zeit genommen für ihre Kinder, sodass keine richtige Beziehung entstehen konnte. Heute wachsen auch viele Kinder ganz ohne Vater auf. Man spricht in der Soziologie von einer vaterlosen Gesellschaft. Väter sind auf dem Rückzug. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach dem Vater. Die Sehnsucht nach einem, wo ich mich anlehnen kann. Wo ich das Gefühl habe, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen. Mancher denkt auch an seinen Vater und seine Mutter, die nicht mehr leben. Gerade zu Weihnachten. Und das ist schmerzlich. Im Vater unser, das wir auch gleich wieder beten werden, da sprechen wir Gott als Vater an. Gott kann also unser Vater sein. Wenn ich an Jesus glaube, bin ich Gottes Kind und er ist mein Vater. Natürlich kann er einen menschlichen Vater nicht einfach ersetzen, aber er kann uns das geben, wonach wir uns sehnen bei einem menschlichen Vater. Wer ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat oder hatte, der kann das auf Gott übertragen. So wie mein Vater für mich da ist oder da war, so ist Gott auch für mich da. Und wenn jemand kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte oder auch keinen Vater mehr hat, kann bei Gott das finden, was er beim menschlichen Vater nicht oder nicht mehr findet. Kann sich angenommen und geliebt fühlen, beschützt fühlen. Jesus ist uns ganz nahe gekommen und hat uns damit Gottes Nähe gebracht, dass Gott der Vater uns ganz nahe ist. Wir lesen hier in unserem Predigtext, dass wir die Kindschaft empfangen haben und aber lieber Vater sagen können. Hier in Vers 6. Aber. Ich kann mich noch erinnern, als ich 12, 13 war, da war die Popgruppe Aber ganz groß. Die hatten jetzt nochmal ein Comeback. Ich habe, als ich das zum ersten Mal hörte in der Bibel, natürlich sofort an die gedacht, aber tut mir leid an alle Aber-Fans, das ist hier nicht gemeint. Aber ist ein aramäisches Wort und das heißt schlicht Papa. Und das ist was ganz Besonderes, dass ich zu Gott nicht nur sage, großer Vater im Himmel, was ich auch sagen kann, sondern dass ich sagen kann, aber Papa. Ein so vertrautes, inniges Verhältnis, was ich haben kann zu Gott durch Jesus. Ist das nicht großartig? Zu dem Schöpfer, zu dem Herrn aller Herren, Papa sagen zu können? Wenn wir an besonders wichtige Leute denken, dann merken wir, da ist eine Distanz, da kommen wir gar nicht so leicht dran. Ich meine, beim Bürgermeister, da geht das noch, den trifft man mal beim Weinbaum aufstellen oder in der Adventszeit beim Seniorennachmittag oder beim Weihnachtsmarkt. Aber wie ist das, wenn ich den Ministerpräsidenten sprechen möchte oder den Bundeskanzler? Da habe ich gar keine Chance als Normalsterblicher. Wenn ich da anrufe, lande ich höchstens bei einer Sekretärin, bestenfalls bei einem Sachbearbeiter. Wenn ich einen Brief schreibe, kriege ich keine persönliche Antwort. Aber anders ist es, wenn vielleicht der Sohn vom Bundeskanzler oder vom Ministerpräsidenten anruft. Ich bin sicher, da wird die Sekretärin sagen, ich stelle sie durch. Und so ist das auch bei Gott. Wenn ich Gottes Kind bin, habe ich sozusagen einen direkten Draht zu Gott. Kann ich direkt mit ihm reden. Wie? Durch seinen Geist. Gott hat den Geist seines Sohnes gesandt. Durch den Geist von Jesus. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Handynetz. Ein Handy funktioniert nur, wenn es gerade Netz hat. Ich fahre gelegentlich mit dem Zug Richtung Köln und da gibt es immer schöne viele Tunnel und da gibt es dann immer kein Handynetz. Muss man also mal aufpassen, wo man anruft. Wenn gerade ein Bahnhof kommt, dann schnell anrufen. Und so brauchen wir Gottes Geist sozusagen durch Jesus, damit wir bei Gott anrufen können, damit wir mit ihm reden können. Das heißt, wir brauchen Jesus. Jesus, der durch seinen Geist da ist, er verbindet uns sozusagen mit Gott. Und wenn ich mit einem Menschen vertraut bin, dann kann ich alles sagen, alles erzählen. Auch das, was ich sonst nicht so jedem erzähle. Und ich brauche auch keine Angst zu haben, dass der andere mir vielleicht nicht zuhört oder sagt, will ich gar nicht wissen. Wer seinem Vater vertraut, kann mit ihm auch über alles sprechen. Und so auch beim Vater im Himmel. Wenn ich Gottes Kind bin, kann ich ihm alles sagen. Kann ich mein Herz bei ihm ausschütten. Gerade jetzt zu Weihnachten, bei dem, was mich vielleicht traurig macht. Bei dem, was nicht gut gewesen ist. Oder vielleicht auch bei einer Kleinigkeit. Und ich brauche auch keine Angst zu haben, dass er mir sagt, also mit solchen Kleinigkeiten brauchst du mir nicht zu kommen. Oder hast du mir schon so oft erzählt, erzähl doch mal was Neues. Nein, Gott ist wirklich ein guter Vater. Wenn ein Kind die ersten Schritte macht, ist es oft sehr unsicher. alles ist noch so wackelig, man fällt gelegentlich hin, man kann sich wehtun als Kind. Anders ist es an der Hand des Vaters. Wenn das Kind eine starke Hand hat, kann es sich festhalten und hat viel weniger Angst und kann mutig neue Schritte gehen und Neues lernen. Und so auch die Kinder Gottes. Sie können an der starken Hand des Vaters im Himmel unterwegs sein. Ja, es gibt auch schwere Zeiten. Und die werden auch kommen, auch im neuen Jahr. Vielleicht denkt der eine oder andere schon an das, was kommt. Ja, auch ein Kind kann ja stolpern an der Hand des Vaters, gegen ein Hindernis laufen. Aber dann hilft der Vater ihm immer wieder auf und sagt, komm, wir gehen weiter. Und so hilft Gott auch seinen Leuten immer wieder auf und sagt, komm, wir gehen weiter, an meiner Hand. Und so brauchst du keine Angst zu haben, wenn du Gottes Kind bist. Mit Jesus ist der Vater immer bei dir. Und darum lohnt es sich. Ist das ein ganz großes Geschenk, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Und darum lohnt es sich, sich ganz auf Jesus einzulassen, mit ihm zu leben. Sich an ihm zu freuen. Und dazu lädt uns das Weihnachtsfest ein. Das Weihnachtsfest ist sozusagen ein missionarisches Fest, weil es uns Mut macht, neu mit Jesus zu leben und ganz zu sagen, ja Herr, mein Leben gehört dir. Gerade dann, wenn wir uns vielleicht nach der Geborgenheit in der Kindheit sehnen, neu zu entdecken, ich kann durch Jesus geborgen sein bei meinem Vater im Himmel. Und noch was sehen wir ganz am Schluss unseres Textes. Da spricht Paulus davon, dass wir Erbe werden. Kinder sind Erben durch Gott. Erben, das ist ja bei uns so etwas Zweischneidiges. Einerseits ist das natürlich schön, was zu bekommen, klar, sagt keiner nein. Aber wann erbt man? Man erbt, wenn jemand verstorben ist. Und dann ist ja auch die Trauer um den Verstorbenen. Und ganz viele sagen, also ich würde lieber auf das Erbe verzichten, wenn ich den Menschen noch hätte. Erbe ist noch in einer anderen Hinsicht zweischneidig. Denn Erbe führt oft zum Streit. Wenn es etwas zu erben gibt, dann sind manche Menschen auf einmal wie ausgewechselt. Da hat man sich immer ganz gut verstanden oder zumindest so einigermaßen in der Familie. Und wenn dann auf einmal ein Elternteil stirbt, dann fangen die Geschwister an zu streiten. Man einigt sich nicht, wer bekommt was oder was muss der eine dem anderen zahlen und wie ist das Testament auszulegen. Dann wird da was angefochten, dann werden die Anwälte beschäftigt und oft dran landet die Sache vor Gericht. Ein Trauerspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schön, dass das beim Erbe von Gott anders ist. Da gibt es keinen Streit, sondern jedes Kind erbt. Und zwar das Gleiche. Ja, da geht es nicht um Geld, ist klar. Das Erbe, das Gott verspricht, ist viel mehr als Geld. Es ist das ewige Leben. Es ist ein Leben, das nie mehr aufhört. Ein Leben in der Freude. Ein Leben ohne Schmerz, ohne Sorge, ohne Angst, ohne Schmerzen. Ohne Trauer, ein Leben in der Freude bei Gott. Das ist das umfassende Erbe für alle, die bei Jesus sind. Und auch in Bezug auf das Sterben ist es genau andersrum. Bei uns wird geerbt, wenn einer stirbt. Und dann erben eben die, die noch leben. Der da stirbt, hat nichts mehr davon. Beim Erbe Gottes ist es genau umgekehrt. Da erbt nämlich der, der stirbt. Er erbt ein neues Leben. Also die, die zu Jesus gehören, wenn sie körperlich sterben, erben sie das Leben bei Gott. Wir sehen, dieses Erbe, das Gott seinen Kindern schenkt, es ist viel mehr wert als ein menschliches Erbe. Ein Erbe, das viel kostbarer ist, ein Erbe, das keinen Streit verursacht. Ein Erbe, wo nicht die Trauer mit dabei eine Rolle spielt. Wirklich ein großartiges Geschenk. Ein Erbe, wie wir sehen hier, für die Kinder Gottes. Das ist ja bei menschlichen Erben auch so. Also wenn Kinder da sind, nicht, oder dann gehen die weiter entfernten Verwandten leer aus. Dann erben die Kinder. Und so erben auch bei Gott die Kinder Gottes, die, die zu Jesus gehören. Und das ist der Unterschied zu menschlichen Erben. Bei menschlichen Erben kann man sich ja nicht aussuchen, von wem man erbt, also wie reich die Eltern sind. Also wenn man sich das aussuchen könnte, würde vielleicht mancher sagen, oh, ich möchte also ein Erbe sein von dem und dem, der viel Geld hat. Können wir uns nicht aussuchen. Aber bei Gott können wir uns entscheiden. Gott schließt keinen aus. Keiner muss da neidisch sein und sagen, ach ja, der hat so viel geerbt und bei mir ist nur so wenig. Nein, jeder darf erben. Jeder darf ein Kind Gottes sein. Und so fragt Gott uns, bist du mein Kind? Dann möchte ich dich beschenken mit diesem großen Erbe. Mancher ist vielleicht nur ein entfernter Verwandter sozusagen, der ist dann mal bei Weihnachten dabei, aber sonst spielt Gott keine große Rolle. Aber als Kinder Gottes werden wir ganz sicher erben, das ewige Leben bekommen. Egal wie es weitergeht in unserer Welt, in unserem Leben, dieses Erbe, das ist sicher. Wir sprachen über Geschenke. Geschenke, die wir gestern vielleicht ausgepackt haben. Lass uns doch nicht nur auf die äußeren Geschenke schauen, lass uns auf das größte Geschenk schauen, was es gibt. Jesus Christus in Person. Wir können staunen darüber, was er alles schenkt. Wir können staunen darüber, dass er freispricht im Gericht. Wir können staunen darüber, dass wir durch ihn Kinder Gottes sein können und können staunen darüber, dass ein großes Erbe auf uns wartet. Und dann haben wir noch viel mehr Grund, uns zu freuen an Weihnachten, an all den schönen Dingen, weil alles ein Zeichen ist für ihn. In diesem Sinne, lasst uns fröhlich Weihnachten feiern. Wir beten. Danke, Herr, dass du uns das Weihnachtsfest schenkst. Und danke, dass du selbst das größte Geschenk bist. Hilf, dass wir uns ganz bewusst von dir beschenken lassen und ganz neu an dir freuen. Hab Dank, dass du uns dazu heute Morgen einlädst. Amen.